Unser Predigtthema heute betrifft die Reinigung des himmlischen Heiligtums und seine Bedeutung für uns heute. Ein Thema, was die meisten Christen leider überhaupt nicht verstehen, obwohl es für unser Glaubensleben so wichtig ist. Ich hoffe sehr, dass am Ende dieser Predigt ihr auch dieser Meinung seid. Mit dem prophetischen Wort Gottes in der Bibel und dem Zeugnis des Geistes der Weissagung dürfen auch wir ein wenig in die Welt Gottes schauen, zu der wir ja sonst als Menschen keinen Zutritt hätten, und erkennen darin, dass die Geschicke auf unserer Erde viel mehr von dort aus bestimmt werden, als wir das auch nur ahnen können. Den meisten Menschen ist diese biblische Tatsache, dass Gott im Regimente sitzt, gar nicht bekannt. Doch das prophetische Wort Gottes in der Bibel will uns diese wichtige Erkenntnis vermitteln. Insofern ist es eigentlich tragisch, dass die meisten Christen das prophetische Wort Gottes nicht mehr kennen. Wie kam es dazu? Die römische Kirche hat leider schon kurz nach der Reformation mit der Einführung der prätoristischen, das heißt der auf die Vergangenheit bezogenen Auslegungsmethode des prophetischen Gottes, des prophetischen Wortes Gottes dafür gesorgt, die Prophetie der Bibel, also vor allem die Bücher Daniel und Offenbarung, nicht mehr als eine aktuelle Botschaft für unsere Zeit zu betrachten, weil sich nach dieser Auslegungsmethode ja bereits alles in der Vergangenheit erfüllt hat, also für uns keine aktuelle Bedeutung mehr hat. Anlass dafür war damals der Wunsch Roms, von der Auslegung des prophetischen Wortes der Bibel durch die meisten Reformatoren im 15. und 16. Jahrhundert, wie Luther und andere, im Papsttum den Antichristen zu sehen, die Menschen ablenken wollte. Verständlich. Und einfach alles in die Vergangenheit zu verlegen. Als Folge davon sind die Christen und die Kirchen bis heute auch weitgehend taub und stumm, was das prophetische Wort der Bibel betrifft, weil sie es nicht kennen und auch nicht beachten. Es hat sich ja bereits alles in der Vergangenheit erfüllt, zur Zeit von Kaiser Nero mit seinem scheußlichen Wüten gegen die Gemeinde Christi, wie sie glauben. Also hat die Prophetie der Bibel für uns keine aktuelle Bedeutung. Der deutliche Rat des Petrus wird nicht mehr beachtet, wenn er schreibt: Wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Morgenstern Jesus Christus aufgehe in euren Herzen. 2. Petrus 1,19. Diese eindringliche Empfehlung des Geistes Gottes, das prophetische Wort der Bibel zu beachten, wird nicht mehr geschätzt. Sicher alles ein kluger Schachzug des Gegenspielers Gottes, des Teufels, um von seinen eigenen Plänen gegen Gottes Gemeinde abzulenken, auf die uns das prophetische Wort ja aufmerksam machen will und vor denen es uns auch warnen will. Denn ohne diesen göttlichen Kompass auf hoher See zu fahren, ist höchst gefährlich, und zwar für die ganze Menschheit. Das würde kein verantwortlicher Kapitän tun. Doch daran denkt heute kaum noch jemand. Friede, Friede, es hat keine Gefahr. hört man heute allerorts aus dem Munde vieler Kirchenführer, die offensichtlich die Gunst dieser Welt mehr schätzen als die Treue zu Gottes Wort und ihren Auftrag und die Verantwortung, es den Menschen zu verkündigen. Aber sie tun es nicht mehr. Sie verkündigen heute weitgehend ein seichtes Evangelium, weil die Menschen es so mehr lieben. Unsere kleine Freikirche der Siebentagsadventisten mit gut 20 Millionen Gliedern ist tatsächlich die einzige protestantische Kirche weltweit, die das ewige Evangelium im Rahmen der dreifachen Engelsbotschaft nach Offenbarung 14 verkündigt, um die Menschheit auf das Ende der Gnadenzeit und auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Keine andere Kirche tut das. Ganz im Gegenteil, sie erwarten nicht das Ende der Gnadenzeit, sondern ein tausendjähriges Friedensreich, wo selbst der Teufel wieder friedlich werden soll. Welch ein fataler Irrtum. In dieser Predigt wollen wir mit Hilfe des prophetischen Wortes der Bibel ein wenig in die Welt Gottes schauen, um zu erkennen, wo wir stehen und vor allem, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Denn die Grundlage unseres Glaubens sollte nach dem reformatorischen Grundsatz sola scriptura, allein Gottes Wort sein. Den Leittext zum Thema unserer Predigt über die Reinigung des himmlischen Heiligtums lesen wir in Daniel 8, Vers 14, wo Daniel schreibt: Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Dieser Bibelvers war einmal der Schlüsseltext für die Entstehung der Adventbewegung, aus der bekanntlich unsere Kirche entstanden ist. Anfang des 19. Jahrhunderts, also genau nach Ablauf der 1260 Jahre, von denen die Bibel siebenmal berichtet, als Rom 1798 durch Napoleon seine tödliche Wunde erhielt, Napoleon ließ damals den Papst in Rom gefangen nehmen, der ein Jahr später im Exil starb, wo alle Welt damals glaubte, das sei das Ende der römischen Kirche. War auch die Zeit Gottes für die Entsiegelung des Buches Daniel gekommen. Genauso wie es der Engel Gabriel fast 2500 Jahre zuvor dem greisen Propheten Daniel vorhergesagt hat. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch, bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Daniel 12, Vers 4. Auf Gottes Uhr war Anfang des 19. Jahrhunderts diese Zeit des Endes nun gekommen. Nachdem Rom für viele Jahrhunderte den Gläubigen den Zugang zur Bibel versperrt und sogar verboten hatte, änderte sich das schlagartig, denn Rom hatte plötzlich seine Macht verloren, die es über 1000 Jahre innehatte. Überall in Europa und in den Vereinigten Staaten entstanden Bibel- und Missionsgesellschaften, die den Siegeszug der Bibel als das heute am meisten verbreitete Buch auf unserer Erde einleiteten. Rom hatte das jahrhundertelang verhindert. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden, hatte Gottes Geist verheißen. Und genauso kam es auch. Überall auf der Welt erkannten gläubige Christen durch ein neues Verständnis der prophetischen Bücher Daniel und Offenbarung, dass die Zeit des Endes gekommen war. Die Adventbewegung entstand gleichsam als eine Fortsetzung und Erweiterung der Reformation im 16. Jahrhundert. Schlüsseltext für die Entstehung dieser neuen Reformationsbewegung war der eben zitierte Ausgangstext in Daniel 8, Vers 14, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Unsere Adventpioniere damals errechneten in Verbindung mit den Hinweisen in Daniel 9 diese längste Zeitweissagung der Bibel von den 2300 Tagen, die in der Prophetie nach Hesekiel 4, 6 als Jahre zu zählen sind, also 2300 Jahre, völlig korrekt und kamen ins Jahr 1844. Worin sie sich zunächst irrten, war in der Deutung des Heiligtums, als unsere Erde, wie sie meinten, anstatt des himmlischen Heiligtums. Das war aber damals das allgemein gültige Verständnis vom Heiligtum, wie man es in der ganzen Christenheit hatte. Und unsere Adventpioniere waren gläubige Christen aus fast allen Kirchen, ähnlich wie die Reformatoren des 15. und 16. Jahrhunderts, die zuerst alle gläubige Katholiken waren. Nachdem sich Spreu vom Weizen trennte, erkannte der verbleibende Überrest der Adventgläubigen durch ein erneutes Studium der Bibel, dass es sich bei der Reinigung des Heiligtums nicht um unsere Erde, sondern um das himmlische Heiligtum handeln muss. Sie erkannten in Verbindung mit Daniel 7 und Offenbarung 4 und 5, dass 1844 mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums die erste Phase des Endgerichtes gemeint war. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher des Lebens wurden aufgetan, schreibt Daniel in Kapitel 7, Vers 10. Und Petrus ergänzt, denn es ist Zeit, das Anfangen, das Gericht am Hause Gottes, 1. Petrus 4, 17, das heißt an der Gemeinde, also an den Gläubigen. Warum an den Gläubigen? Wenn Christus wiederkommt, um seine Braut, das heißt seine Gemeinde, heimzuholen, dann wird Hochzeit gefeiert und kein Gericht gehalten. Deswegen findet das Gericht über die Gläubigen vor seinem Kommen statt. Deshalb gibt es seit 1844, also schon seit über 170 Jahren im Himmel, ein Untersuchungsgericht über die Gläubigen. Von Adam und Eva an, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und irgendwann werden auch unsere Namen aufgerufen, dein Name und mein Name. Denn wir müssen alle, ausnahmslos alle, erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. In diesem himmlischen Gericht über die Gläubigen gilt das Evangelium, das, was wir kennen und was wir lieben. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Richter in diesem himmlischen Gericht ist nicht der Vater, sondern Jesus Christus als unser Fürsprecher und hoher Priester. Dazu schreibt Daniel, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht, vor den Vater. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher des Lebens wurden aufgetan. Daniel 7,10. Dieses Gericht über die Gläubigen begann 1844 im Himmel und dauert bis heute an. Alle Nachfolger Jesu, die sich im Blut des Lammes gewaschen haben, wie die Bibel sagt, wird der Vater fürs ewige Leben akzeptieren. Denn es gilt Gottes Angebot der Versöhnung und Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Allen, die diesen Weg im Glauben gegangen sind und im Bewusstsein ihrer persönlichen Schuld am Fuße des Kreuzes standen und dem dort gekreuzigten Sohn Gottes ihren Erlöser erkannten, denen rechnet Gott die vollkommene Gerechtigkeit seines Sohnes zu und akzeptiert sie fürs ewige Leben. Das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen sollen. Eigentlich könnten wir hier schon die Betrachtung über die Reinigung des himmlischen Heiligtums beenden. Als gläubige Nachfolger Jesu brauchen wir uns vor diesem Gericht nicht zu fürchten. Denn wir dürfen das weiße Kleid der Gerechtigkeit Jesu tragen, was uns der Vater durch den Glauben an Jesus zurechnet. Der Gläubige, der in Jesus gerechtfertigt ist, braucht sich nicht nur nicht vor diesem Gericht zu fürchten, sondern er kann sich sogar darauf freuen, wie du das, sagen wir uns. Weil Jesus in diesem Gericht unsere Unschuld beweisen wird. Wer in Jesus Christus gerechtfertigt ist, der darf vor Gott so stehen, als ob er nie gesündigt hätte. Unbegreiflich. David hatte das offensichtlich schon zu seiner Zeit begriffen. Denn er schreibt im Psalm 122, ich freute mich über die, die zu mir sagen, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn, wo die Throne zum Gericht stehen. Gott hat alle unsere Sünden, die wir ihm bekannt haben, ins Meer der Vergessenheit geworfen. Sie sind weg. Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr. Aber es wird keine da sein, schreibt Jeremia in Kapitel 50, Vers 20. Heute genauso wie zur Zeit Luthers gilt das Angebot der Versöhnung mit der Zurechnung der vollkommenen Gerechtigkeit Jesu für alle, die Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Punkt. Das ist die frohe Botschaft der Bibel. Nun schildert uns aber die Bibel, beziehungsweise hier vor allem das prophetische Wort, noch eine zweite Gruppe der Gläubigen unter dem Symbol der 144.000. Habt ihr sicher schon mal gehört oder gelesen. Als der letzten Generation aller treuen Nachfolger Jesu, die nicht sterben werden, bis der Herr wiederkommt, genauso wie Henoch und Elia. Vielleicht gehören wir ja dazu, wenn Gott uns bis dahin am Leben lässt. Diese Gläubigen werden durch den letzten großen Konflikt zwischen Gut und Böse auf dieser Erde gehen und werden ihren Herrn ohne den Tod zu erleben begegnen. Johannes durfte die Schar aller Erlösten im kommenden Reich Gottes schon einmal sehen und schreibt darüber in Offenbarung 7 in den Versen 9 und 10, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit den Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. ab Vers 13 erwähnt Johannes dann aber innerhalb der Schar aller Erlösten diese besondere Gruppe. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, schreibt Johannes, wer aber sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Ein deutlicher Hinweis auf die letzten 7 Plagen, die sie ja noch miterleben werden. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In Verbindung mit dieser Gruppe der Gläubigen, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes, schreibt Johannes in Kapitel 7 der Offenbarung ab Vers 1, danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Was heißt das? Hier schenkt uns der Heilige Geist einen Blick in die für uns unsichtbare Welt. Gemeint ist wieder unsere Zeit, in der wir heute leben. Wir sehen, wie Gott 4 starke Engel um unseren Globus aufgestellt hat, die Winde des Bösen noch zurückhalten, bis Gottes Rettungswerk auf Erden vollendet ist. Deshalb, ihr Lieben, und zwar nur deshalb, funktioniert unsere Welt mit den vielen Unruheherden heute noch einigermaßen, weil Gott 4 schützende Engel um unsere Erde aufgestellt hat. Dann erwähnt Johannes einen besonderen Vorgang in Verbindung mit der Schar der 144.000, also der letzten Gemeinde Jesu auf Erden. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den 4 Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Hier wird uns also die letzte Gemeinde auf dieser Erde unter dem Symbol der 144.000 erwähnt. Wir gehen davon aus, dass das eine symbolische Zahl ist, hinter der vermutlich viele Millionen von gläubigen Menschen stehen in allen Kirchen und Nichtkirchen dieser Welt, nicht nur bei uns, denn sie enthält die Zahl 12 mal 12 und 3 Nullen, was in der Bibel stets die Zahl für Gottes Gemeinde darstellt, wie die 12 Stämme Israels im Alten Testament und die 12 Apostel im Neuen Testament. Gemeint ist hier das geistliche Israel der letzten Zeit, also geistlich wiedergeborene Menschen, die in engster Gemeinschaft mit Jesus leben, heute vermutlich noch in allen Kirchen dieser Welt. Wenn das Untersuchungsgericht im Himmel, was schon seit 1844, also seit über 170 Jahren dort tagt, endet, und das wird bald sein aus meiner Sicht, endet auch die Gnadenzeit. Das heißt, Christus hört dann auf, Mittler zwischen seinem Vater und uns Menschen zu sein. Was bedeutet das für uns? Das betrifft zwar nicht mehr die im Glauben bereits verstorbenen Gläubigen, denn die ruhen alle noch in ihren Gräbern. Aber Gottes letzte Gemeinde lebt zu dieser Zeit noch auf der Erde, wie wir heute. Das wunderbare Angebot der Versöhnung an uns schwache und sündige Menschen, was Gott 6 Jahrtausende jeder Generation mit großer Liebe und Fürsorge gemacht hat, gibt es mit dem Ende der Gnadenzeit dann nicht mehr. Der Prophet Amos schildert diese Zeit. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn. Gemeint ist das Wort der Versöhnung im Evangelium. Es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen werden und es nicht mehr finden werden. Warum nicht? Weil die angenehme Zeit der Gnade vorbei ist. Die Menschen werden zu dieser Zeit vermutlich noch ihre Gottesdienste fortsetzen, aber sie sind vergeblich. Die Türen zum Thron der Gnade sind verschlossen. Auch diese Situation schildert uns Johannes in Offenbarung 15, Vers 8. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Auch die Gläubigen, ihr Lieben, haben dann keinen Zugang mehr zum Thron der Gnade, um Vergebung ihrer Schuld zu erbitten, so wie wir das heute jeden Tag tun und sicher auch nötig haben. Eine Situation, die es noch nie auf dieser Erde gegeben hat, dass es kein Angebot der Gnade und keine Versöhnung für unsere Schuld mehr gibt. Wenn unser Heiland nicht mehr mit seinem Erlöserblut für uns Menschen eintritt, zieht sich auch der bewahrende Geist Gottes von unserer Erde zurück und Satan erhält uneingeschränkte Macht. Auch eine Situation, die es noch nie auf unserer Erde gegeben hat. In dieser Zeit wird Satan die Menschheit verführen und dazu bereit machen, Gottes treue Gemeinde, die unbeirrt Gottes Gebote und den Glauben Jesu festhält, zu bedrängen. Johannes schreibt darüber in Offenbarung 16, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres, aus dem Munde des falschen Propheten, 3 unreine Geister kommen gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die Zeichen tun und gehen zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Die Schlacht von Harmageddon ist nicht irgendein Kriegsschauplatz im vorderen Orient, wie man manchmal liest, sondern Satans letzter Versuch, die verhasste Gemeinde Jesu zu beseitigen. Das sind jene Treuen, die fest auf der Seite Jesu stehen. Hier ist Geduld der Heiligen, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die, da festhalten an den Geboten Gottes, einzig des Sabbatgebotes und den Glauben an Jesu. Doch in der Stunde größter Bedrängnis greift Gott ein und der wiederkommende Christus mit seinen Engeln befreit sein treues Volk und vernichtet alle seine Widersacher und schenkt uns den vollkommenen Sieg. Doch noch bevor dies alles geschieht, ihr Lieben, also bevor die letzten 7 Plagen des Zornes Gottes auf eine Menschheit in Rebellion gegen Gott fallen können, wird Gott durch seine Gemeinde der Treuen in Verbindung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes im Spätregen allen Menschen die Augen öffnen und Babylon mit den abgefallenen Kirchen dieser Welt völlig demaskieren, weil es der Menschheit ein falsches Evangelium und ein verändertes Gesetz Gottes als göttliche Wahrheit verkauft und sie dadurch getäuscht hat. Jeder Mensch wird dann, der auf Erden lebt, wird dann endgültig sich entscheiden müssen, auf welcher Seite er stehen will. Johannes schreibt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und nicht etwas empfanget von ihren Plagen. Das wird Gottes letzte Einladung an sein Volk sein. Gemeint sind jene vielen aufrichtigen Gläubigen, die heute noch in allen Kirchen dieser Welt sich befinden, obwohl sie nichts vom Sabbat, von der Heiligtumslehre wissen, betrachtet sie Gott dennoch als sein Volk und wird sie herausrufen. Sie werden die Stimme ihres Herrn diesmal hören und Babylon verlassen und sich mit den Treuen Gottes, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu unter dem Banner Immanuels stellen. Obwohl ihnen das Bedrängnis und Unannehmlichkeiten in dieser Welt bringen wird. Doch ihre Liebe zur Wahrheit ist ihnen nun wichtiger. Weder Tradition, noch Familienbande, noch wirtschaftliche Nachteile können sie aufhalten. Parallel mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums, über die wir ja in dieser Predigt sprechen, wird Gottes Geist, ihr Lieben, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, wird Gottes Geist in dieser Zeit auch eine Reinigung und Heiligung in den Herzen seiner letzten Gemeinde bewirken? Was bedeutet das? So wie Christus als Mensch die Liebe und das Wesen seines Vaters offenbarte, will Gott sich durch seine letzte Gemeinde verherrlichen und durch sie sein Wesen der Liebe offenbaren, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube und erkenne, dass du mich gesandt hast. Auch dieser Vorgang der geistlichen Veränderung der Gemeinde Jesu gehört zu den Endzeitereignissen, die kurz vor der Wiederkunft Christi stattfinden. Obwohl wir darüber heute nur sehr wenig hören, auch bei uns. Der Prophet Maleachi schildert diesen Vorgang der Läuterung und Charakterveränderung der letzten Gemeinde Jesu in Kapitel 3, in den Versen 2 und 3. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, schreibt Maleachi, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Maleachi spricht hier von der Zeit kurz vor dem Kommen Jesu. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? So wie das Gold erst im Feuerofen des Schmelzers seinen Reinheitsgrad erhält, erst dann, so wird Gott seine letzte Gemeinde der 144.000 symbolisch läutern und reinigen, damit sie Gottes Wesen der Liebe offenbaren können. Das will uns dieser Text sagen. Durch eine immer größere Liebe zu ihrem Heiland und Herren ihres Lebens werden diese Gläubigen der letzten Generation bereit sein, ihr ganzes Leben, Leib, Seele, Geist und auch ihren Willen täglich vorbehaltlos dem Herrn zu übergeben. So kann der Heilige Geist das Wesen und den Charakter Gottes in ihnen wieder entstehen lassen. So wie es am Anfang einmal war, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Ich komme zum Schluss. Das alles mag uns heute noch geradezu unglaublich erscheinen. Doch nicht wir werden das tun, sondern unser Herr. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Dreimal sagt uns der Geist Gottes, ich will es tun. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Unser Teil ist es, uns jeden Tag von Neuem dem Heiligen Geist zu öffnen, dass Jesus als Herr unseres Lebens sich auf den Thron unseres Lebens setzen kann und das angefangene Werk auch vollenden wird. Die unermesslich große Gnade und Liebe Gottes möge das an uns tun und wir mögen dazu bereit sein und es auch an uns geschehen lassen. Denn wir leben in der Zeit der Reinigung des himmlischen Heiligtums und auch in der Zeit der Reinigung unserer Herzen. Die Gnade Gottes sei mit uns allen und mache uns dazu bereit.